vielleicht sollten wir uns vorstellen.
Ja, ich bin die Anja.
Ich bin der Tom.
Ich bin die Emma. Und wir sitzen hier im Schreibcafé.
Genau.
Diesmal mal wieder ein reales.
Diesmal wieder ein reales Café.
Auf Wunsch von Christian unter anderem.
Und von Daniel. Genau. Ja.
Wir hören auf unsere Zuhörer.
Ja, wir haben Zuhörer.
Ja. Aber es gibt auch welche, die sagen, es ist nicht gut im Café, weil es zu laut ist.
Ja, wobei es halt die besondere Atmosphäre ist. Wir werden es mit der Lautstärke noch hinkriegen, denke ich.
Wir kriegen das noch hin.
Alle fangen mal klein an und wir haben jetzt mal ein stilles Café gefunden.
Oh ja.
Also noch? Wir wissen ja nicht, was gleich passiert.
Kommt gleich eine Schülerklasse.
Oh, dann müssen wir die Aufnahme stoppen. Das geht gar nicht.
Genau. Ja, dann haben wir noch die ganze Zeit ein Thema Action. Habt ihr irgendwas Actionmäßiges gelesen oder geschrieben?
Naja, ich habe Game of Thrones weitergelesen. Aber so viel Action ist da nicht so
drin. Geht mir
und
genauso,
wenn, dann ist es so, dann wird es echt am Rande erzählt. Also ich bin ja immer noch beim ersten Band und da gibt es jetzt das Turnier der Hand. Und zum Beispiel der Behurt, der wird eigentlich in der Retrospektive, ist das das Wort?
Wir wissen, was du meinst.
Ja, aber ich will ja das richtige Wort sagen. Egal. Also jedenfalls, es wird nacherzählt und zwar beim abendlichen Fest dann irgendwie wird es halt erwähnt, sozusagen. So. Und das macht er ja auch häufig, dass der vieles in Flashbacks sind es nicht, aber so in rückerzählt, in der Geschichte selbst, dass, also die Ereignisse. Dass er die nicht ganz beschreibt, sondern irgendwie so der Hälfte der Ereignisse erzählt er irgendwie in Gedanken des Protagonisten gerade wieder und dann passiert im Rest der Szene passiert dann was Neues. So. Also das macht er oft. Das macht er auch im vierten Band oft, haben wir letztens festgestellt.
Er springt, was auch Teil natürlich der Spannung auch ausmacht, indem er dann so zurückgreift teilweise oder eine Vorschau macht, aber noch nicht erklärt, warum, weshalb, weswegen, wieso. Das macht er gerne, aber ich bin jetzt beim 10. Deutschen, also beim 5. englischen Band und habe ich jetzt auch eine Action-Szene gehabt, habe mal drauf geachtet. Also er macht es gut, aber es ist nicht sein herausragendes. Also es ist eher für mich wirklich weiterhin so die Charaktere, wie er die entwickelt und was ihnen an sich so begegnet. Jetzt nicht die Kampfszenen, obwohl er also schon die eine oder andere drin hat.
Ja, hat er.
Ja, also.
Aber die stechen nicht so hervor.
Ja.
Die man weiß, dass sie passieren, aber so die wichtigen Sachen, die liegen woanders.
So. Er baut dann eher Spannung auf. Ja. Und das ist das, was ich halt persönlich liebe. Also ich mag halt Spannung sehr. Ja.
Aber ich finde es, ich benutze das auch oft, wenn ich irgendwie denke, okay, das und das muss passieren, so rein in der Geschichte mäßig. Wenn ich dann aber keinen Bock habe, das zu beschreiben, weil ich weiß, das ist einfach, okay, das passiert jetzt zwar, aber die Szene an sich ist irgendwie langweilig und ich habe keinen Bock, das zu schreiben, so irgendwie, dann mache ich es auch einfach nicht. Also entweder mache ich das dann in der nächsten Szene, reden die kurz darüber, was passiert ist oder so. Also, dass man das irgendwie in einem anderen Dialog dann auffasst, was passiert ist. Oder, keine Ahnung, in der Rückblende.
Genau, also ich habe es bei mir dann schon verwendet, indem die Person sich daran erinnert. Von wegen, was weiß ich, die Hauptdarstellerin, die Protagonistin erinnert sich an den schrecklichen Autounfall damals, ja. Und du bekommst dann nicht alle Details mit, sondern dann wird dann halt vielleicht an, plötzlich tauchte von rechts dieser riesige LKW auf und die Reifen, die quietschten halt. Und du musst aber da nicht die komplette Szene aufbauen, sondern du kannst dir dann quasi so die Zuckerstückchen herausnehmen.
Ja, genau. Also man sollte es natürlich nicht übertreiben, finde ich.
Ja.
Also, weil dann alles nur ein Flashback ist auch komisch. Aber ich bin immer der Meinung, wenn mich was langweilt, dann zieht sich das auch so hin, die Szene zu schreiben. Und dann höre ich, also mache ich es irgendwie lieber anders. Dann fange ich lieber eine neue Szene an, die mich nicht langweilt, und lasse das andere lieber aus, einfach.
Vor allen Dingen, ich habe dann immer den Verdacht, wenn es mich bereits beim Schreiben langweilt, wird nicht dieser Funke drin sein, dass der Leser dann nicht vielleicht auch gelangweilt ist oder die Szene dann auch nur so runterliest. Ich glaube, da fehlt dann was. Also, dann ist es vielleicht wirklich geschickter, man umgeht das. Ja?
Das kann passieren, ja.
Ist bei dir mit Action-Szenen? Hast du was gelesen, Tom?
Ich habe von Lawrence Block 8 Million Ways to Die gelesen. Das ist so eine Krimi-Reihe, eine amerikanische Krimi-Reihe, die, glaube ich, Ende der 70er angefangen wurde und bis in die 90er geschrieben wurde. Das ist der bekannteste Band aus der Reihe. Und ist eigentlich keine Action-Geschichte, aber es gibt zwei Action-Szenen in dem Buch, was mir nach aufgefallen ist, weil wir letzte Zeit dauernd dieses Thema hatten. Und er macht das absolut direkt, die Action-Szenen. Er beschreibt wirklich einfach in kurzen Sätzen, was passiert. Wirklich so wie ein Drehbuch, aber mit dem entsprechenden Vokabular, um die Gewalt darzustellen.
Benutzt er dann auch viele Adjektive oder eher nicht?
Nein, er benutzt eigentlich keine Adjektive. Relativ direktes Vokabular, nicht irgendwie das Blut spritzt großartig rum oder sonst, ja. Das Blut spritzt und er zertritt ihm das Knie und... Er stößt einen Schrei aus.
Das ist auch so ein Stilmittel, dass man halt das wenig Adjektive bis gar keine dann benutzt, einfach.
Und es wirkt sehr, sehr gut in dem Buch.
Tom hat sein Handy nicht ausgemacht.
Ich auch nicht, aber zum Glück.
Ich auch nicht, aber ich weiß gerade gar nicht, ob man jetzt gucken kann.
Das mit in der Aufnahme.
Schneiden wir raus. Das hört man doch. Oh, meinst du das auch auf Vibrieren?
Dann ist auch okay.
Nee, auf Vibrieren. Ach.
Ja, das ist halt.
So, jetzt.
Ja, im okay, Café passieren ist... solche Dinge halt. Da wird es mal laut. Handy.
Okay, Handy ist aus. Und zumindest es funktioniert recht gut. Also die Szenen bleiben einem in Erinnerung. Und also eigentlich das. Also ich habe lange nicht mal Holbein gelesen, weil ich ihn jetzt oft zitiert habe als einer der Autoren, die ich als recht actionreich in Erinnerung behalten habe. Der relativ viele Adjektive benutzt, glaube ich. Nämlich ein paar Jahre her, aber könnt ihr das bestätigen? Ich habe meine Erinnerung.
Das ist zu lange her, dass ich den gelesen habe.
Ich weiß es auch nicht mehr. Nein.
Ich habe nur eine Erinnerung, dass er dauernd irgendwie irgendwelche Monster und sowas dauernd mit relativ ähnlichen Worten dauernd beschreibt. Sie sind groß und unnahbar und ich verliere mal.
Das habe ich aber auch immer die Angst, dass mein Vokabular zu klein ist. So. Ich meine, wenn ich jetzt die Sachen zum ersten Mal schreibe, versuche ich das dann zu ignorieren. Weil ich sie erstmal runterschreiben muss. Später kann man das ja immer noch ändern. Ja? Und dann. Aber ich habe es auch schon während des Schreibens immer mal im Internet über Synonym, keine Ahnung, .de oder so, mir dann Synonyme rausgeschrieben. Ne? Ja. Dann klang es wirklich besser.
Ja, auf jeden Fall. Also da lege ich also auch großen Wert drauf. Also beim Überarbeiten, dass ich mich nicht andauernd wiederhole. Ich finde das also für den Leser einfach unglaublich eintönig. Ja. Also ich mag es, unterschiedliche Worte zu verwenden. Das ist meine Stärke. Synonyme sind meine Stärke.
Das habe ich auch beim Lesen diesem Buch gedacht, dieses 8 Million Ways to Die von Lawrence Block. Wie gesagt, eigentlich ist es von der. Er beschreibt es ja relativ sachlich wie in einem Drehbuch. Er bückt sich, er springt auf, schlägt ihm die Waffe aus der Hand, kickt ihm gegen das Knie, aber es liegt am Vokabular, das Ganze, glaube ich, doch sehr wuchtig wirkt, anstatt halt wirklich objektives Vokabular, findet er halt das, was halt die Emotion oder die Wucht am besten beschreibt, das richtige Verb, oder anstatt er tritt ihm gegen das Knie, er zertrümmert ihm das Knie, oder...
Ja, genau.
Und
das ist halt nicht nur irgendwie bei den Adjektiven Vielfalt hat, sondern halt auch wirklich bei den Verben, bei Ausdrücken, bei Beschreibungen
und
bei Nomen.
Und es wirkt dann auch, glaube ich, besser, dass die alte Regel, Adjektive, anstatt zu sagen, er tritt ihm stark gegen den Knie, ist halt sowas, er zertrümmert ihm das Knie, wirkt schon stärker und ist auch ein besseres Bild.
Ja, auf jeden Fall. Das erzeugt sofort ein Bild
von Jesaja.
Aber das muss man ja nicht beim ersten Entwurf machen, sondern dann, wenn man das überarbeitet, irgendwie, wenn man es voll durchliest, sich so die Stellen dann ankreuzt. Also so würde ich es machen.
Ja, und ich würde eine Action-Szene, wenn ich dann endlich mal eine geschrieben habe, würde ich auf jeden Fall mir laut vorlesen. Weil dann hörst du nochmal anders, wie der Satz auch wirkt. Ob man vielleicht tatsächlich ein stärkeres Verb da reinbringen muss, anstatt, was weiß ich, treten, er zertrümmerte das Knie, ja, oder manche Sätze hören sich seltsam an. Da kommst du so in Stocken, ja. Damit man das nicht hat. Also das ist, glaube ich, in der Action-Szene geht das gar nicht. Also wenn du einen Satz hast, wo du so über die Worte irgendwie so drüber holperst und stolperst, das geht nicht.
Aber das Vorlesen ist generell ein guter
Tipp. Ja.
Wo ich hab manchmal Sätze drin, die ich geschrieben einfach richtig gut finde, auch wenn sie wahrscheinlich, weil sie sehr kompliziert sind, sage ich mal, durch die Satzstruktur und die man, wenn ich sie selber vorlese, ich selbst irgendwie ins Stammeln komme. So, und ich muss dann trotzdem überlegen, ob ich den jetzt so lasse oder doch ändere, weil ich den Satz generell so gut finde. aber es kommt dann immer so auf den Satz drauf an.
Ja, kann man sonst zur Not die Testleser nochmal zu interviewen, ja? Ob die auch gemerkt haben, dass dieser Satz so großartig war oder ob das nur die eigene Selbstverliebtheit in die eigene Sprachkreation war. Ja, oder ob die auch sagen, ja doch, der ist besonders, lass ihn ja drin. Ja,
ja, ich mach gerne ein bisschen längere Sätze, die so ein bisschen verschachtelt sind. Das mag ich gerne. Und dann muss man die schon ein paar Mal lesen, um die zu verstehen. Das ist vielleicht für den Leser nicht gut, aber ich mag die irgendwie.
Ja, wobei ich hatte das Problem, als ich dein eines gelesen habe, eigentlich nicht gehabt. Also ich
weiß nicht, wie sehr ich das da drin habe. Ich weiß, dass es jetzt in meiner Geschichte öfter mal drin ist.
Mhm.
Wobei die jetzige Geschichte, die schreibe ich auch ganz anders als die.
Wird auch ein ganz anderes Genre jetzt
gerade sein. Ja,
genau.
Ja.
Und das also macht die jetzige viel aus,
ist Fantasy. Also noch mehr Fantasy geht gar nicht. Und die andere war ja
eine Novelle, ja.
War eine Novelle und zwar eigentlich ein Drama, ne?
Ja.
Ein Drama, also ja. Reales Drama? Nee.
Ein Realdrama?
Realdrama.
Da können wir vielleicht in 2 Wochen die Germanistin fragen.
Was das ist.
Ja, genau.
Ja. Ich weiß gar nicht, was ich schreibe, aber ich tue es mal.
Genau, ist auch das Allerwichtigste. Schubladen können sich später andere ausdenken, in die sie das hineinstopfen wollen.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Wir schreiben erstmal.
Das ist das Allerwichtigste. Genau, und dann kommen wir zu einer Frage von Christian, der nämlich wissen wollte, wie wir schreiben.
Gute Überleitung, Anja. Okay. Super. Genau. Was hat er genau gefragt? Welchen Workflow haben wir? Schreiben wir klassisch auf Papier? Wie und wo sammeln wir Ideen? Spontan unter der Dusche oder unterwegs im Kopf? Sind wir Nachteulen oder Frühaufsteher? Ich bin eine Nachteule.
Ich auch. Also ich schreibe oft abends. Also ich habe oft abends nochmal so eine kreative Phase am späten Abend, ja. Und schreibe am liebsten zu Hause am PC und unterwegs tagsüber sammle ich aber Ideen auf Papier bereits, überall wo ich gehe und stehe. Außer unter der Dusche, weil da wird das Papier überlassen.
Eigentlich möchte ich es genauso wie du. Also so, wenn mir so Ideen einfallen, schreibe ich es mir entweder auf oder auf Zettel oder auf dem Handy. Ideen können aber auch Bilder sein, die ich finde. Ich habe auch schon mal, also was heißt schon mal, also ich schaue auch gerne mal auf DeviantArt oder wie das ausgesprochen wird, einfach nach Bildern, die mich ansprechen. Und ich habe auch schon einen ganzen Ordner von Bildern. Einfach. Und wenn ich dann irgendwann eine Geschichte schreibe, dann irgendwie für eine Person einfach ein Bild in meinem Kopf brauche, dann schaue ich mir den Ordner, meine Personenbilder an und dann, wenn da eins ist, was ich dann sehe und denke, okay, ja, so könnte der Charakter aussehen. Bei diesem Bild habe ich dieses Gefühl für den Charakter, dann ist das der Charakter dann. Mhm. So. Mhm. Und das dann auch mit Orten, das habe ich dann auch oft beim Schreiben, oder beim Schreiben habe ich dann, wenn ich einen Ort beschreiben will, dann habe ich ein Bild von einem Ort, eine Vorstellung, von dem, was ich im Kopf habe und was das Bild zeigt, so sehr gut übereinstimmt und dann kann ich das besser beschreiben einfach. Mhm. Ja.
Und du schreibst auch eigentlich sonst überall, oder?
Ich schreibe überall, ja. Also am liebsten in Cafés.
Ja, ich auch.
Aber ich schreibe auch, ich kann auch zu Hause schreiben. Und ich schreibe auch auf Papier. Also mit Stift und Block. Also das geht auch, dass ich mich einfach irgendwo hinsetze und schreibe. Aber jetzt habe ich ein neues... neuen Laptop und der ist ein bisschen leichter, den kann ich auch ein bisschen rumtragen und da ist der Akku auch nicht kaputt, sodass ich den jetzt auch mal mit einem Kaffee mitschleppe und dann versuche dann einfach zu schreiben. Also, ja.
Ja, aber Cafés sind auf jeden Fall ein toller Ort, finde ich, um sich entspannt zu konzentrieren und ich brauche so diese Mischung aus Entspannung, wie ich sie halt oft in einem Café habe und trotzdem irgendwie Anregung von außen. Und da kann man natürlich auch toll Charaktere sammeln. Ja.
Ja. Tom, wie machst du das?
Also ich schreibe auch überall. Auch bevorzugt in Cafés oder außerhalb, zu Hause. Das ist eines der Sachen, wo ich kann zu Hause schreiben, aber es gibt halt recht viel, was einen zu Hause ablenkt.
Oh ja, das stimmt. Vor allem das Internet.
Vor allem das Internet.
Das Internet kann einem halt auch helfen, irgendwie, finde ich. Aber es kann auch tierisch ablenken.
Ja.
Meistens lenkt es eher ab.
Ich habe, glaube ich, mal gemeint, während im Nano habe ich mir das Ziel gesetzt, immer früh aufzustehen und zu schreiben. Und ich habe da wirklich gemerkt, wenn ich morgens effektiv schreiben will, muss ich morgens aufwachen, das Internet ausmachen und dann schreiben, bevor ich irgendwas das Internet anmache, weil man dann zu viele Sachen findet, die einen ablenken.
Ja.
Wenn das dann passiert, man plötzlich zur Arbeit muss oder Termine hat, dann kann ein ganzer Vormittag vergehen, wo man dann sich sagt, okay, ich wollte eigentlich heute morgens früh aufstehen und schreiben und es klappt nicht. Das ist eine Sache, die zumindest abends kann man sich immer hinsetzen und sagen, bevor ich schlafe, schreibe ich noch was. Das klappt eigentlich immer, aber... Oder ich gehe halt raus. Also wirklich, ich schreibe gerne in Cafés oder auch in Stadtbibliothek oder... Was ich in letzter Zeit entdeckt habe, sind die Bibliotheken in der Universität hier. Mhm. Habe ich früher teilweise gar nicht gekannt. Zum KG4 gibt es wirklich absolut... sieht aus wie bei Harry Potter, die Bibliothek bei dir.
Echt? Ich war wirklich so,
okay. Du siehst an der Mitte...
KG4 ist doch dieses... Das aussieht wie eine Kirche.
Genau.
Ja, da kann man einfach rein.
Da kannst du einfach rein. Du kannst einfach rein. Du musst deine Sachen abschließen. Du kannst halt nicht mit Taschen rein. Du schließt halt die Sachen ab in einem Schließfach.
Achso, dann nimmst du deinen Laptop mit.
Du nimmst einfach nur deinen Laptop mit oder deinen Blog, je nachdem, wie du schreibst, und gehst dann rein. Und bisher hat mich noch nie jemand nach irgendwie kontrolliert.
Das ist echt gut. Bei einem Kaffee habe ich immer das Gefühl, okay, du musst mindestens einen Kaffee trinken. So. Und wenn du halt länger sitzt und dann denkst du ja auch, vielleicht noch einen Kaffee oder noch ein Getränk oder was Kleines zum Essen, weil irgendwann hat man ja Hunger. Und dann gibt man halt schon Geld aus. Und das nervt mich eigentlich. Also ich mag die Atmosphäre in einem Café, aber ich finde es ein bisschen doof, dass ich fühle mich dann immer dazu verpflichtet, auch was zu kaufen. Aber ich würde gerne irgendwo hingehen, wo ich so die Atmosphäre von einem Café habe oder was Ähnliches, und wo ich halt nicht die Verpflichtung habe zum Kaffee kaufen. So. Versteht ihr das?
Ja, ich verstehe das gut, weil wir haben noch nicht die entsprechenden Einkünfte wie ein guter Schriftsteller, für den das natürlich dann ganz normal jeden Tag dazugehört, seinen Kaffee trinken zu gehen und dann zu schreiben.
Ja,
das
genau.
Das ist halt bei uns noch nicht der Fall.
Und das ist echt, das muss ich mal ausprobieren.
Das ja, das ist meine neue Entdeckung von mir.
In die Bibliothek von der Uni geht.
Kennen tut man das halt, wenn man in Freiburg wohnt.
Ja.
Gerade wenn man studiert hat. Aber ich war erst letzten Monat das erste Mal drinnen gewesen. Das ist wirklich, du kommst die Treppe hoch, das ist so eine zweistöckige Bibliothek, die halt rund ist.
Oh, schön.
Und wenn du halt in der Mitte sitzen, wirklich in einem Kreis um dich herum nur Bücher.
Oh, schön.
Oh, ja, das ist doch schön.
Das ist wirklich die perfekte Atmosphäre, um zu arbeiten und sich zu konzentrieren und zu schreiben.
Nimmt man seine Thermoskanne mit?
Ja.
Vielleicht noch was zu essen? Und setz dich hin.
Das
ist echt super. Ja. Das muss ich echt mal ausprobieren.
Gut, ich war da erst jetzt irgendwie ein paar Mal gewesen, aber ich habe gedacht, ich gehe rein und sitze 2 Stunden da. Und ich dachte, ich kann 2 Stunden sitzen und schreiben und mich konzentrieren. Das ist sehr schwierig, zu Hause zu sitzen und einfach ein Stück zu arbeiten.
Das probiere ich echt mal aus. Bei einem Kaffeesatz kann ich nämlich nicht mehr arbeiten, habe ich festgestellt.
Wirst du auch mal angesprochen wahrscheinlich.
Genau. Ja. Ich war jetzt zwar länger nicht mehr da, aber ich war da jetzt so oft, dass ich irgendwie, ich kenne die jetzt schon mit Namen und dann redet man natürlich und ich.
Ist ja auch schön, aber man kommt halt nicht zum Schreiben.
Genau, nee, da komme ich auch einfach nicht zum Schreiben.
Ja, und zu Hause fallen mir zum Beispiel oft ganz, ganz viele Pflichten ein. Also weil es ist ja sowieso für uns immer schwierig, wir müssen ja ansonsten unser ganz normales Leben leben. Wir müssen uns ja quasi immer erst Freiräume schaffen, um das zu machen, was wir wollen.
Ja.
Und zu Hause fallen mir dann immer 10 Dinge noch ein, die ich eigentlich vorher erledigen müsste. Also weil die halt mit meinem alltäglichen Leben zu tun haben. Und dann lasse ich mich immer vom Schreiben abhalten. Und wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt im Café oder jetzt in die Bücherei, dann gehört diese Zeit tatsächlich meiner großen Liebe, nämlich dem Schreiben.
Ja, es ist halt, ich glaube, wenn man sich angewöhnen kann, diesen Freiraum zu schaffen, dann wäre es schon toll. Ich meine, man muss es ja oft sowas machen, weil man einfach zu viel zu tun hat. Und ich meine, als ich Sprachen gelernt habe, hatte ich mal dieses Ziel gesetzt, morgen vor dem Aufwachen, bevor du zur Arbeit gehst, schau, dass du mindestens 15 Minuten ein bisschen Japanisch lernst oder Französisch oder sonst was. Aber muss ein Sprachenlernen ist eine Sache, das ist wirklich eine Sache, das sagt, du schlägst das Buch auf und lernst was. Schreiben erfordert mehr Energie und ich glaube, alles, was mehr Kraft braucht, ist einfach einfacher von sich wegzuschieben.
Man muss sich echt diese Freiräume wirklich geben und wirklich, wie wir es ja schon mal gesagt haben, irgendwie Termine setzen. Das ist einfach so. Okay, dann schreibe ich es scheißegal, ob ich zu Hause noch Abwasch machen muss oder Müll raustragen muss. Ich schreibe jetzt, aber das ist, ist nicht so einfach, finde ich.
Ja, es geht darum anzufangen, glaube ich, beim Schreiben. Weil ich glaube, wenn ich mal anfange zu schreiben, dann ist kein Problem, weiterzuschreiben. Ja, dann geht's ja, aber es ist das Anfangen.
Genauso. Ja, also, weil ich habe so das Gefühl, es ist sowas Besonderes. Ich möchte dafür meine Ruhe haben. Ich möchte mich darauf konzentrieren können. Aber zu Hause hast du das oft nicht. Also, oder ich habe aber auch schon bei mir wirklich die Klingel ausgestellt, das Telefon ausgehängt, Handy ausgemacht. Und weil ich gesagt habe, so, also jetzt eben lasst mich alle in Ruhe, ist mir völlig egal, wessen Katze gerade Schnupfen hat. Ja, also ich schreibe jetzt. Ja.
Was für Programme benutzt ihr denn dann so?
Ich schreibe teilweise ganz normal in einem Word-Dokument, aber halt, warte mal, der Scrivener, den benutze ich.
Scrivener.
Genau.
Das hast du dir dann auch gekauft?
Nö.
Scrivener? Weil Scrivener ist...
Nee, das ist der Y-Writer, genau. Ah, die kostenlose Variante habe ich. Genau, der Y-Writer.
Also Y-Writer und Scrivener sind zwei Schreibprogramme, die auch für Schriftsteller konzipiert sind. Und Y-Writer ist halt kostenlos. Und das benutze ich auch. Ich finde es ziemlich gut. Und Scrivener ist erstmal 30 Tage Testversion und danach muss man zahlen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ist jetzt, glaube ich, nicht so viel. Aber da ich mit Y-Writer super klarkomme und das eigentlich alles das hat, was ich brauche und noch ein bisschen mehr, was ich nicht so brauche, reicht mir das.
Also man kann ja von dort aus auch zum Beispiel direkt in PDF umwandeln. Was ja auch ganz toll ist, also wenn jemand danach dann irgendwie sein E-Book als PDF rausbringen möchte oder so, kann er das dann auch direkt machen. Also das ist schon ein gutes Programm, ja.
Ich habe Scrivener die Demo mal runtergeladen. Mir gefällt das Programm sehr gut. Hatte mir so überlegt, es zu kaufen, aber ja. Ich hatte nie einen Grund gefunden, es dann doch zu kaufen, weil ich dachte...
Eben, also mir gefällt es auch. Ich finde es auch optisch ein bisschen schöner als YWriter, weil es so kleine Gimmicks hat, wie Karteikarten an der Pinnwand. Aber wie gesagt, YWriter hat alles das, was ich brauche. Und das sehr gut. Und dann brauche ich kein Geld für Scrivener auch zu geben. So.
Und gerade was die Karteikarten angeht, ich habe gedacht, obwohl ich die Scrivener-Demo runtergeladen hatte, hatte ich immer die Karteikarten mit Hand geschrieben und
zu Hause.
Und gedacht,
das habe ich jetzt bei meiner Geschichte dann am Anfang dann auch gemacht, irgendwie Karteikarten geschrieben und dann so umgeändert und so. Ein bisschen hilft, aber weiß nicht, ob ich das weitermache.
Ja, das ist... Na gut, also ich Programme benutze ich, deswegen im Endeffekt benutze ich Focuswriter benutze ich zum Schreiben. Mhm. Focuswriter ist eine Freeware. Das ist, kennst du dieses, ich weiß nicht, Darkroom und dieses Schreibprogramm?
Also Darkroom habe ich auch, das ist cool irgendwie.
Und Focuswrite ist im Grunde genommen eine fortgeschrittene Version von Darkroom. Das heißt, du hast einfach nur einen leeren Bildschirm vor dir, aber du kannst mehrere Textdateien gleichzeitig öffnen. Aber nur wenn du die Maus runterfährst, siehst du die Tabs unten. Deswegen, was ich dann sehr praktisch fand. Und du hast die begrenzte Möglichkeit, Texte zu konvertieren, von wegen, wenn du was formatieren.
Formatieren. Nicht konvertieren.
Nicht konvertieren, formatieren. Okay. Genau. Aber im Grunde genommen ist es wirklich nur ein simpler Texteditor, wo es nicht viel gibt, was ich ablenken kann vom Schreiben, was ich dann sehr praktisch finde. Und damit hatte ich auch beim Nano dann letztes Jahr dann geschrieben. Einfach jedes Kapitel war einfach eine separate Datei und
ja.
Und so habe ich das geschrieben und ich hatte vor Focuswriter hatte ich halt NoteTab Plus benutzt. Das ist ein auch ein das kann man das also programmieren praktisch, das ist ein Editor, wo du auch verschiedene Tabs benutzen kannst. Aber im Endeffekt benutze ich jetzt eigentlich nur noch Focuswriter zum Schreiben. Ich denke, wenn ich mal ein komplexeres Projekt habe, würde ich wahrscheinlich noch YWriter oder einen Scrivener benutzen, aber momentan ist alles noch übersichtlich genug, um halt einfach nur mit einem normalen Texteditor für mich zu schreiben.
Echt? Okay, also wenn das für dich übersichtlich genug ist. Also wenn ich so Darkroom oder sowas benutze, dann halt schreibe ich da irgendwie den Text und kopiere es dann rüber.
Ja.
So. Weil ich halt bei Rewriter einfach diese Kapitel- und Szenenaufteilung so super finde. Und kannst du auch einstellen, dann irgendwie siehst du gleich, wie viele Wörter das Ding auch hat oder aus welcher Sicht die Szene geschrieben ist, kannst du einstellen. Kannst halt auch gerne deine ganzen Charakterdaten eingeben von deinen ganzen Leuten und so.
Ich glaube, ich mache im Grunde genommen das gleiche mit zwei Programmen, weil NoteTab Plus hat halt die Funktion, dass du eine Datei unterteilst, wo ich dann auch irgendwie mit Einleitung und irgendwie verschiedene Tabs habe für Ideen, Charaktere mache, wo ich das dann irgendwie von Focuswriter immer dann die Kapitel rüber kopiere. Es ist wahrscheinlich das gleiche, was YWriter macht,
weil ich YWriter nie benutzt habe. Du verschiedene Szenen halt innerhalb deines Kapitels zum Beispiel anlegen hast ja dann vorne die Zusammenfassung, was für mich dann teilweise Karteikarten ersetzt. Ja. Weil ich mir dann vorne auch zum Beispiel für eine Szene, die ich noch nicht fertig geschrieben habe, aber schon reinschreibe zum Beispiel, was da jetzt rein muss, damit ich das nicht vergesse.
Genau. Ja. Also da gibt dir YWriter ziemlich viele Sachen, was du da machen kannst. Irgendwie Szenenbeschreibung, Notizen kannst du dir dann reinmachen, was ich halt auch schon viel, wenn ich halt während des Schreibens merke, irgendwie, okay, irgendwas in der Szene muss ich später ändern, ja, dann schreibst du es in die Notizen rein und beim Überarbeiten wird das dann geändert. Ja. Also ich wusste auch gar nicht mehr, wie ich das mit einem einfachen Word-Dokument machen könnte. Das wäre viel zu viele.
Da musst du dann halt wieder mit lauter Karteikarten und Zetteln und Ähnlichem halt arbeiten.
Genau. Also mir wäre das mit einem einfachen Word-Dokument zu unübersichtlich so.
Ich nehme das dann auf und schreibe einfach erstmal. Also klar, genau. Klar. Und dann kann ich ja gucken, was ich dann rüber kopiere. Ja. Und das ist dann erstmal so der erste Entwurf oft. Ja.
Also. So wie wir dann Darkroom oder Focuswriter, wie Tom dann benutzen.
Ich hatte mal Ich habe mal, sag ich mal, versucht, ein Projekt zu plotten, um zu, mit Plot oder Outline zu schreiben. Da hatte ich dann Notepad benutzt dafür, dass ich quasi ein Outline kapitelweise mit Stichworten dann gemacht habe. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass YWriter wahrscheinlich besser geeignet ist für diese Art der Schreibens.
Apropos Plotten, das muss ich jetzt erzählen. Ich habe letztens einen C++ Programmierkurs gemacht und zum Ende sollten wir ein eigenes Programm schreiben. Jetzt rate, was ich gemacht habe.
Ein Schreibprogramm?
Nee, kein Schreibprogramm, und zwar ein Plot-Verwaltungsprogramm.
Oh!
Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, nee, also du konntest ein Projekt anlegen und dem halt einen Titel geben, Untertitel, Autor, dann kannst du einen Pitch machen und einen Plot, und dann kannst du Kapitel hinzufügen und dem Kapitel irgendwie Plotbeschreibung machen, dann kannst du Szenen in Kapitel einfügen, und Szenen kannst du dann sagen, aus welcher Sicht die geschrieben werden und wer anwesend ist und wo die Szene ist. Also du hattest dann auch, konntest du eine Liste von deinen Charakteren anlegen und deine Orte zum Beispiel, wo alles stattfindet, auch von Gegenständen. Das habe ich so ein bisschen von YWriter geklaut. Und jede Szene, in jeder Szene konntest du dann auch eine Liste von Ereignissen anlegen. So was in dieser Szene passiert. Zum Beispiel einfach Charakter A trifft Charakter B. So, das wäre jetzt ein Ereignis in der Szene. Aber es könnte dann auch noch ein anderes Ereignis sein. Charakter B findet Schwert A. So. Und das ist dann halt ein nächstes Ereignis. So. Und dann konntest du im Ereignis auch noch sagen, wer dabei ist. Also im zweiten Ereignis jetzt zum Beispiel ist jetzt Charakter B dabei und der Gegenstand Schwert A. So. Und wenn du dann später bei der Charakterliste auf den Charakter B geklickt hast, dann kam ein neues Fenster und dann wurden alle Ereignisse aufgezählt, wo dieser Charakter B auftritt.
An so. Deinen leuchtenden Augen vermute ich, du wirst dich noch ins Plotten verlieben.
Nein. Aber ins Programm schreiben. Ja. Ich habe auch schon einige Ideen für eine zweite Version. Also die erste Version, die lief zum Schluss. So. Konnte man auch Bilder ganz rudimentär eintragen. Aber für die Version 2 habe ich schon einige Ideen, wie man das noch verbessern könnte. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich das jemals programmieren werde, weil ich nicht weiß, ob ich es brauchen werde. Also das wird dann schon ein längeres Projekt, wenn ich das tatsächlich machen würde. Und dann, das muss ich dann irgendwie doch in die Welt schicken, damit es sich einfach lohnt. So. Weil für mich dieses Programm schreiben brauche ich ja nicht, weil ich nicht wirklich der Plotter bin. Aber es war mal cool.
Ja, nicht, dass jetzt also, hier irgendwelche Zuhörer dann sagen, okay, man muss jetzt programmieren. Ja.
Genau. Okay. Einer von unseren beiden war der fanatische Plotter. Wer war denn das? War das Christian oder war es Daniel? Ja, ihr werdet jetzt noch bei Namen genannt, ihr beiden.
Ja, so
leise. Ach, hier sind wir Vornamen.
Ja, sind nur die Vornamen, genau. Ich glaube, es muss ja
Christian
Daniel sein.
Ich glaube, das war der Daniel, der fanatische Plotter ist. Es wäre mal schön zu wissen, was du an einem Plot-Programm, also was du gerne da drin hättest.
Ja, du hast ja eine Programmiererin, die dir das Programm auf dich zuschneidet.
Customized.
Genau.
Ja. Ja, genau. Ja, das würde ich. Also.
Nur, um wieder beim Plotten oder nicht plotten zu sein. Ich meine, jetzt weiß jeder, dass keiner von uns plottet, aber wie schreiben wir eigentlich? Ich meine.
Wie schreiben wir denn eigentlich, wenn wir nicht plotten?
Genau, ich glaube, wenn gerade für einen fanatischen Plotter stellt sich dann ja die Frage, wie schreibt jemand, der nicht plottet? Weil es ja nicht so ist, ob man einfach nur morgens aufwacht, das erste Mal tut sich ein Rechner sitzt und schreibt.
Ich meine, nee, das stimmt. Tom, wie machst du das, wenn du gerade die Frage stellst?
Achso. Gut, ich muss sagen, ich habe ja auch mal als Freelance-Writer werde ich ja mal bezahlt für Arbeit. Mhm. Aber das ist jetzt keine Romane. Das sind Sachen, die ich dann wie in der Schule als Aufsatz, wie einen Aufsatz schreibe, wo ich halt die Recherche mache. dann halt ein Outline mache. Aber wenn ich für mich selber schreibe, Geschichten und Romane jetzt schreibe, ich brauche irgendein Bild oder eine Idee, irgendwas, was mich emotional wirklich zieht. Das kann wirklich manchmal wirklich eine konkrete Idee für eine tolle Szene sein, die ich schreibe, und manchmal wirklich nur ein Bild oder eine Idee oder irgendeine Emotion, die ich fühle, dass ich dann benutze, wo ich mich hinsetze und schreibe und mich freue, dann irgendwas zu entdecken, weil die Szene entdecke ich beim Schreiben selber, und ich versuche möglichst sowas irgendwie in einer einzigen Schreibsession fertig zu schreiben, weil es dann, glaube ich, diese Entdeckungsfreude, die mich dann dazu bringt, weiter zu schreiben. Deswegen, ich meinte, wenn ich anfange zu schreiben, dass die Schwierigkeit besteht, darin anzufangen. Wenn ich mal anfange zu schreiben, nach 10 Minuten, einer Viertelstunde, irgendwann komme ich rein. Und dann will ich selber wissen, wie die Szene weitergeht. Und das ist für mich dann der Reiz, glaube ich, bei diesem freien Schreiben. Deswegen, ich plotte nicht, aber ich habe ungefähr eine Idee, wohin eine Geschichte geht. Man macht sich ja Gedanken darum, über die Charaktere, die Situation. Zumindest, wenn man was Längeres schreibt. Also Kurzgeschichten fange ich oft auch an, ohne eine konkrete Idee zu haben, und schauen einfach mal schauen, was passiert. Aber wenn ich was Längeres schreibe, habe ich schon oft Ideen. Wahrscheinlich wird es sich so entwickeln. Oft passiert was ganz anderes. Aber es ist halt nicht wie ein Plotten, wo man sich hinsetzt, wenn ich konkret wirklich...
Das kenne ich irgendwo, ja. Wahrscheinlich wird es sich so entwickeln, und oft passiert etwas
anderes. Oft passiert etwas anderes. Die Charaktere machen nicht das, was man will. Ja. Und
das ist das, was ich am kreativen Schreiben so sehr liebe. Weil es sich aus der Situation heraus in der Szene selbst entwickelt. Das finde ich das Tolle daran. Ja, weil die entwickeln ein Eigenleben tatsächlich.
Aber ich benutze trotzdem irgendeine Plot-Idee oder irgendein Bild oder eine Situation, wo ich dann die nächste Schreibsession dann drauf verwende, um das als Ausgangspunkt zu benutzen. Wo ich ende, ist nie klar, aber die Richtung lege ich oft selber vor für einen Moment oder für den Tag.
Ja, oder ich habe eine Hauptidee, die kenne ich vorher, also ungeplottet genau auch irgendetwas, was mich fasziniert, eine Problemstellung, die kenne ich, und ich weiß vielleicht auch, wie es ausgeht. Und dann setze ich mich hin, und alles andere, ja, entsteht mittendrin, so wie du manchmal im Kochtopf stehst und dann so denkst, was habe ich denn in meiner Küche? Na, mal gucken, wir legen mal los, ja. Und ja, auch nicht immer nach Kochbuch, nach Rezept irgendwie kochst, ja, so ist das auch beim Schreiben, ja. Also ganz kreativ.
Bei mir ist es so, oder bei den letzten zwei Geschichten, jetzt, die ich geschrieben habe, also ich muss natürlich erstmal eine Idee für einen Plot haben. Das ist noch kein fertig ausformulierter Plot oder so. Das wird eh nie sein, aber so eine ungefähre Idee, was ich schreiben will. Bei der jetzigen Geschichte war es einfach, ich will eine lustige Fantasy-Geschichte schreiben. Teilweise habe ich das hingekriegt. Teilweise ist sie auch dumm. Naja. Und dann war es jetzt letztens immer so, dass ich auch das Ende wusste. Oder den Twist am Ende. Und das hat mir immer ziemlich geholfen, weil ich wusste, worauf ich hinaus wollte. Das hatte ich vorher nie. Das hatte ich bei meinem ersten Nano, hatte ich keine Ahnung, wie das Ende aussieht. Ich hatte nur eine Idee, was ich schreiben wollte. Und die habe ich dann wirklich immer, das war dann manchmal auch ein bisschen mühselig, diese Geschichte dann zu entdecken. Und bei einigen Szenen denke ich hinterher, ach, das ist total langweilig, so, also das müsste man eigentlich total anders schreiben. So, und das Ende ist auch irgendwie cool geworden, aber dass es so aussieht, wusste ich am Anfang nicht. Ja? Es hat auch was, aber es war dann auch teilweise schwer, einfach den Weg dahin zu finden. Wenn es jetzt mal, also irgendwann schreibe ich die Geschichte vielleicht nochmal wieder, dann werde ich das alles anders machen. Weil ich dann das Ende weiß. Und ich glaube, wenn man das Ende weiß, weiß man auch beim kreativen Schreiben ungefähr, wohin man geht. Dann kann man vielleicht mal links und rechts abbiegen und gucken, was da so ist. Aber man hat immer so ein Ziel vor Augen und man weiß, was man machen will. Also das hat mir jetzt immer so geholfen, und das finde ich, es hilft einem auch, die Charaktere dann so zu schreiben, wie sie sein müssen für die Geschichte. Also ich habe auch schon festgestellt, dass die Charaktere irgendwie plötzlich irgendwas machen, wo ich denke, ups, aha, interessant. Dann habe ich aber überlegt, passt das jetzt oder nicht? Und wenn ich mir dann vom Ende her gedacht habe, okay, das passt jetzt nicht, dann habe ich es auch wieder gelöscht.
Ja, genau.
So, ja. Also beim kreativen Schreiben machen Charaktere manchmal komische Sachen. Aber wenn es halt einfach nicht zur Geschichte passt, dann muss man das auch einfach wieder löschen.
Ja, ich denke schon. So. Also so einen bestimmten Fokus haben auch wir Nicht-Plotter.
Ja.
Also idealerweise, weil genau, damit du weißt, worauf es hinausläuft und wo genau ein Twist rein muss, wo vielleicht der Kontrahent auftaucht, grundsätzlich, ja. Aber du hast mehr Freiraum, aber du musst dann natürlich genau auch gucken, dass deine Golle nicht mit dir durchgehen und das nachher dann nicht mehr passt, ja.
Und wenn ich Szenen schreibe, dann ist das auch meistens so, dass ich erstmal eine Idee für eine Szene habe, so, und ungefähr auch weiß, was drin passieren soll. Und am besten ist es, wenn ich ein Ende habe, also wenn ich, ja, und das dann runterschreibe. Mir ist dann auch einmal passiert, dass dann eine Szene plötzlich 4 Szenen sind, aber es hat dann irgendwie gepasst, so. Aber wenn ich nicht weiß, was in der Szene passieren soll, dann ist es auch schwer, das zu schreiben. Oder ich weiß, was passieren soll, aber es ist langweilig, dann ist es auch schwer zu schreiben. Und ich habe festgestellt, wenn ich mir vorher überlege, was passieren soll, also wirklich eine Szene plotte und nicht nur eine ungefähre Idee habe, dann halte ich mich nie an meinem Plot. Also, weil es ist dann im Dialog, ist dann, wenn du dir vorher überlegst, okay, der sagt das, dann wird der andere irgendwie wütend. Wenn du den Dialog dazu aber schreibst, dann wird der andere vielleicht gar nicht wütend. Und dann ist das alles, was du dir vorher überlegt hast, irgendwie nichtig. Ich überlege mir dann eher so Begebenheiten, wer wen trifft, was für Ereignisse, irgendwie, ob es einen Kampf geben soll oder nicht, was die Charaktere finden oder nicht, und dann alles drumherum, was es so ausschmückt, das schaue ich mir dann während des Schreibens an.
Also wir haben schon auch eine grundsätzliche Idee, auch ungeplottet,
ja.
Aber ja, wir gehen nicht so ins Detail wie die Plotter einfach, ja.
Ja.
Das ist, denke ich, der große Unterschied, ja.
Weil ich kenne wirklich wenige Autoren, die frei schreiben und sich vorher gar nichts denken. Also ich meine, Stephen King ist ja auch einer der Anti-Plotter und hat auch viele Ideen, wenn man seine Bücher liest, hat ungefähr eine Idee, wohin das geht, oft auch Ideen, wie es endet, aber die Bücher enden manchmal anders. Man hat ja geschrieben, dass zum Beispiel Misery ist ja komplett anderes Ende bekommen, als er geplant hat, weil. Und ich denke, also bei mir finde ich das ähnlich, wie wenn ich zum Beispiel, ich finde, irgendwas passiert und ich schreibe irgendeine E-Mail, was irgendwas passiert, was ich wirklich schrecklich fand, wo ich mich geärgert habe. Und ich glaube, das ist spontan hinzuschreiben, ich will irgendwas vermitteln und ich setze mich hin und schreibe es. Ich weiß oft nicht, wie lang die E-Mail sein wird, wie die E-Mail ist und wie die E-Mail am Ende endet. Ich weiß irgendwie, was ich vermitteln will.
Ja,
kann eine kurze E-Mail sein, manchmal absolut deprimierende E-Mail oder irgendeine E-Mail, weil ich eine Lehre draus ziehe. Siehst du, sowas kann passieren. Manchmal sehe ich es dann doch lustiger. Es entdecke ich selber mein Schreiben. Aber ich könnte natürlich, man muss plotten, man kann sich auch hinsetzen vorher, natürlich konkret, dass es das passiert, wie will ich das vermitteln? Welche Struktur benutze ich? Ich glaube, das ist dann schon eher dieses Plotten, wo man dann sich schon mehr Gedanken macht, wie man dieses Gefühl oder die Situation dann vermittelt. Und ich glaube, man schreibt dann anders, denke ich. Also zumindest ich schreibe anders, wenn ich wirklich minutiös plane. Sicherlich direkt, aber es fehlt die Spontanität bei mir.
An einem Beispiel mit den E-Mails merke ich aber eben, mir kommt plötzlich eine Idee. Es könnte sein, dass ich, nachdem ich einmal geschrieben habe, beim Überarbeiten vielleicht länger brauche als jemand, der vorher viel Zeit ins Plotten reinsteckt. Jemand, der vorher viel Zeit ins Plotten reinsteckt, schreibt die Szene vielleicht schon mehr so, wie sie nachher endgültig steht. So wie auch eine E-Mail, wenn du vorher ganz genau weißt, welche Punkte da reingehören, als ich, die auch bei E-Mail schreiben, grundsätzlich weiß, was ich sagen möchte, aber schreibe dann einfach los. Ich lese aber eine E-Mail meistens noch ein, zweimal dann durch. Und schreibt dann vielleicht auch nochmal was um. Und ich glaube, so ist es auch beim Verfassen von Szenenbüchern, dass ich da mehr Zeit für brauche, fürs Überarbeiten. Ja,
ich glaube, das ist auch so. Also die plotten, die schreiben es halt einfach nur runter, sozusagen. Und beim Überarbeiten überarbeiten vielleicht eben nur so Grammatik-Sachen oder so Stil-Sachen, aber vielleicht nicht, was passiert. Und ich weiß jetzt schon, dass ich einige Szenen total komplett umschreiben muss später, damit sie halt einfach besser passen. Ja, weil ich halt jetzt irgendwie noch eine bessere Idee habe. Das ist in der Überarbeitung mehr Arbeit, die ich vorher nicht gemacht habe. Aber es liegt mir eher als vorher zu plotten. Du schreibst natürlich dann irgendwie mehr, aber ja, das liegt mir dann eher.
Ja, mir auch, ja.
Selber, mir geht's ähnlich.
Aber wenn jemand nicht
wir weiß, brauchen was hier in dieser Runde jemanden, der Plotter ist, der kann dann immer sagen, nee, ich mach das anders.
Es kommt auf die Funktion an, wie gesagt, ich glaube, keiner von uns würde eine Hausarbeit schreiben, ohne zu planen.
Nein, natürlich nicht.
Und es kommt halt auf die Funktion an und ich denke, ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, in jedem Podcast James Patterson erwähnt, aber ich glaube, das ist wirklich so, der Mann ist eine Maschine, der irgendwelche Thriller am Fließband abliefert. Inzwischen bringt er, glaube ich, 5-6 Bücher im Jahr raus.
Wie kann man denn 5-6 Bücher im Jahr rausbringen? Wie kann man so viel schreiben?
Also, wenn du davon leben kannst und nichts anderes in deinem Leben machst und eigentlich ist es total ein Traum, aber ich glaube, so 3 wären für mich im Jahr dann trotzdem so, denke ich, das Limit.
Wenn ich, also, 2 ist ja schon für mich so.
Ja, wenn du nichts anderes ist ja schon machst. So, du hast sogar jemanden, der deine Küche aufräumt und dein Badezimmer putzt.
Aber du kannst ja auch nicht. Ich meine, du musst ja dann auch echt schnell schreiben. Also die Wörter schnell tippen, damit du deine Tausenden von Wörtern am Tag schreibst. Wie deine, keine Ahnung, 3000, 5000 Wörter am Tag.
Doch, das geht aber, denke ich. Also, weil.
Ich kann keine 3000, 5000 Wörter am Tag schreiben.
Also habe ich schon.
Ich habe es am letzten Tag im Nano gemacht.
Ja, wollte ich kurz sagen. Also im Nano haben wir das alle schon getan.
Also wenn ich da mal 3000 Wörter geschrieben habe am Tag, dann war das echt ein langer Tag so für mich. Ja. Aber manche schreiben halt das in 2 Stunden.
Ja, aber jetzt überleg mal, also wenn du 3000 Worte am Tag schreibst und du nimmst das mal mit 300 Tagen im Jahr, weil 2 Monate im Jahr machst du Urlaub als bekannter Schriftsteller, dann langt dir das für 3 bis 5 Bücher im Jahr umgerechnet. Weil du hast ja auch Leute, die für dich das Zeug überarbeiten. Du hast Leute, die dir deine Arbeiten abnehmen. Kochen musst du auch nicht, gehst ins Restaurant. Das ist das Leben, auf das ich hin arbeite.
Ich denke, das muss sein wie Patterson, der plottet. Und alle Bücher von ihm sind gleich. Und Ich kenne Patterson-Fans, die mir erzählen, sie mögen seine Bücher nicht mal mehr, weil sie meinen, er schreibt Bücher und fließt man, sie lesen sich auch so. Aber sie lesen es trotzdem immer noch, was mich wirklich
ja,
okay. Ungemein verwirrt, wie man das machen kann.
Wenn du 3000 Wörter am Tag schreibst und 25 Tagen den Monat, 10 Monate im Jahr, schreibst du 750.000 Wörter im Jahr. Das können schon mal 6 Bücher werden, das
ja. Stimmt. Ja, und da ich ein faules Etwas bin, denke ich mir so, eines Tages, wenn ich das nur noch das machen muss, schreibe ich 3 Bücher in mir. Das ist okay.
Und mir fällt dazu ein, ich habe letztens einen Self-Publishing-Podcast, also so 3 amerikanische Indie-Autoren, die am Fließband schreiben. Mhm. Und was mir, die bringen jede Woche irgendwas raus.
Krass.
Und ich habe im letzten Podcast, den ich von denen gehört habe, haben einer von denen gesagt, er hat das Tagesziel, 6.500 Wörter zu schreiben pro Tag.
Okay.
Weil er meint, wenn er nicht so viel schreibt, schafft er das nicht so viel zu veröffentlichen.
Ja,
und die haben gemeint, wenn sie nicht so viel veröffentlichen, verdienen sie nicht genug Geld, um davon zu leben. Ihr Ziel ist halt vom Schreiben zu leben. Aber jetzt kommt das Interessante, sie plotten. Und sie plotten extrem detailliert, die plotten pro Seite. Also jede Seite ist geplant bei ihnen.
Ich glaube, das muss man auch, wenn man so viel schreiben will, dass man das vorher echt plottet und ganz genau weiß, was man schreibt. Wo wir dann vielleicht davor stehen, sitzen vor dem weißen Blatt Papier und erstmal überlegen, okay, was passiert denn jetzt erstmal? Also klar, weil das nimmt Zeit, wenn man überlegen muss, was passiert. So.
Ja, und sie meinen halt, dass es wirklich, sie orientieren sich sehr stark an Fernsehserien. Also sie sind Riesenfans von Fernsehserien, meinen, das ist ja das System, was dort benutzt wird, wo eine Gruppe zusammenarbeitet, sie planen die Sachen und verteilen die Arbeit unter sich und das ist wirklich, es muss wie im Fließband funktionieren.
Ja, wenn du dir jetzt zum Beispiel irgendein Werk nimmst und eigentlich immer wieder dasselbe Werk schreibst, nur halt mit anderen Personen, die ein bisschen anders aussehen und jetzt kein Schwert, sondern ein, was weiß ich, verwundeten Ring, genau, oder eine Axt oder so irgendwo finden. Aber es ist immer die gleiche Grundidee ist, dann heißt es ja, dass du nicht jedes Mal deine Arbeit auch wieder neu machen musst. Bei uns ist ja jedes Werk komplett anders. Das heißt, wir müssen die Arbeit jedes Mal komplett von A bis Z eigentlich machen, wogegen die bestimmte Zutaten eigentlich jedes Mal beibehalten.
Ich glaube, das ist der Grund, warum ein Stephen King mehr Zeit braucht als irgendwelche Krimi-Autoren. Mhm. Er muss immer wieder bei Null anfangen, neue Charaktere, neue Situationen, und wie bei The Stand hat er teilweise auch ein halbes Jahr eine Schreibblockade, weil er nicht weiß, wie jetzt irgendwie gut und böse am Ende zusammen aufeinandertreffen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man wie diese Leute dort jede Woche ein neues Buch rausbringen will, das klappt ohne Plotten nicht.
Nee, das glaube ich
auch. Ja, und das Ziel vom Schreiben zu leben würde ich aber nicht auf diese Art und Weise umsetzen wollen. Also, dass ich dann eigentlich nur noch am Fließband schreibe, das würde ich so nicht machen wollen. Dann behalte ich lieber meine aktuelle Variante bei, woanders mein Einkommen erzielen und dann das Schreiben, was mir Freude bereitet, ja.
Was auch nur was Fließband angeht, Georges Simenon schreibt oder schrieb Bücher wie am Fließband. Er hat über 400 Bücher geschrieben, nicht geplottet.
Und, ja,
und, gut. Aber ich glaube, er hat sich von seiner ersten Frau, glaube ich, getrennt. Weil in dem Jahr, wo er mit ihr zusammen war, konnte er irgendwie plötzlich nur noch 5 Bücher schreiben oder so ähnlich.
Das war ein Trennungsgrund.
Das war für ihn ein Trennungsgrund gewesen. Ich glaube, er hat irgendwie Ende der 20er Jahre angefangen zu schreiben, okay, bis irgendwann in die 50er, 60er Jahre. Er hat diese Maigret-Krimis geschrieben.
Ja.
Und was halt interessant ist, er plottet nicht. Und Schreiben ist für ihn Stress. Er hat gesagt, bevor er schreibt, muss er sich von einem Arzt untersuchen lassen, Blutdruck und andere Sachen. Er darf in der Zeit auch keinen Alkohol trinken. Und er macht sich Gedanken vor. Er sagt, er macht sich Gedanken um Charaktere und überlegt sich irgendein Dilemma, Problem, wo die Charaktere reinführt. Irgendwas das Schlimmste, was ihm einfallen kann für den Charakter. Dann stellt er sich vor, er wäre der Charakter und schließt sich in sein Zimmer ein. Und schreibt so lange das Buch, bis er fertig ist. Und das heißt, er braucht durchschnittlich wohl 10 Tage, um ein komplettes Buch fertig zu schreiben. Und er meint, das macht ihn halt psychisch absolut fertig, weil es wirklich nur ein Charakter ist. Er gerät in ein Dilemma, irgendwas wirklich moralisches Dilemma, wo es keine klare Antwort gibt. Und er verfasst das Leiden, was er fühlt, sich nur vorzustellen, er wäre der Charakter. Und ist dann meistens in 10 Tagen fertig. Er meint, er muss das in 10 Tagen fertig schreiben, weil er zerbricht an dem Schreiben, weil es macht ihn absolut fertig.
Ja, das ist aber wirklich dann das auch eine Ausnahme.
Echt eine Leidenschaft. So.
Ja, eine echte Leidenschaft.
Und passend dazu, diese Maigret-Krimis, er hat gesagt, er hat diese Krimis dann immer geschrieben als Erholung. Weil er sagt, wenn er einen Krimi schreibt, diese Maigret-Krimi schreibt, muss er jetzt nicht viel nachdenken und es stresst nicht. Er meint, das ist wirklich immer er schreibt sie zwischen seinen seriösen Büchern, um sich zu erholen von dem Stress der anderen Bücher. Und wobei die Krimis sind bekannter als alle anderen Bücher, die er geschrieben hat.
Ich habe das immer ist so interessant, denkt, ja, dass das, was er für Spannung schreibt, ja, das erfolgreiche wurde.
Ja, das, was wofür er bekannt ist, sind einfach die Maigret-Krimis. Und er hat, das sind 75 Krimis, die er geschrieben hat, Maigret-Bücher. Und er hat, glaube ich, 400 Bücher geschrieben.
Das ist krass.
Und den Büchern, die ich gelesen habe, sind auch die Nicht-Maigret-Krimis sind deutlich besser als die Maigret-Krimis. Aber nicht alles, was einem gefällt, selber gefällt, verkauft sich.
Ja, das Problem kennen wir.
Aber wie wir sehen, man kann plotten und schnell schreiben und man kann nicht plotten und schnell schreiben. Frage ist, ob man bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen.
Ja.
Also der Preis wäre mir jetzt zu hoch. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist meine große Liebe und Leidenschaft, ja, aber also so viel Leiden muss dann doch nicht sein.
Also mein Ziel im Moment ist eh so pro Jahr ein Buch. Wenn ich das schaffe, das ist cool.
Ja, ich denke, wenn du ein normales Leben halt noch nebenher zu führen hast, und zwar nicht nur nebenher, sondern hauptsächlich, dann ist das eigentlich auch ein gutes Ziel, ein Buch pro Jahr. Und 3, das wäre so für mich so, wenn ich dann halt nichts anderes mehr machen müsste. Dann, ja, wäre das so mein Ziel.
Gut, wo man sagt, ein Buch, es kommt darauf an, was für ein Buch. Ja, natürlich. Ich meine, ob du jetzt irgendwie ja. George R. Martin bist, dann irgendwie ein Buch bei ihm ist das Äquivalent zu, keine Ahnung, 10 mehr Grey-Krimis wahrscheinlich, was die Arbeit angeht.
Ja, es kommt natürlich auf das Buch an, aber meine sind jetzt bisher in, haben einen Umfang, wo man sagen kann, ein Buch in einem Jahr ist ja. Das schaffbar.
Und er plottet ja auch nicht, glaube ich, George Martin.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, er plottet nicht.
Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, er soll sich jetzt beeilen, weil ich bin jetzt beim 10. Deutschen, 5. Englischen und ich muss ja irgendwie weiterlesen. Das geht doch nicht.
Er ist kürzlich raus, das wird doch dauern.
Ja, das fürchte ich leider auch. Das ist immer das Schlimme, wenn man von einer Serie süchtig ist.
Ja. Das stimmt. So. Haben wir heute viel über das Schreiben an sich geredet, ne?
Ja, wir sind heute nicht so in andere Themenbereiche ausgewichen.
Wir fingen mit Schreiben an. Wir blieben beim Schreiben.
Wir blieben beim Schreiben und hören mit Schreiben auf. Ist doch schön.
Ja, wir haben nicht angefangen, über Dr. Who zu sprechen.
Wie? Was? Wir haben nicht angefangen, über Dr. Who zu sprechen. Wie können
wir denn? Machen wir in 14 Tagen.
Ja. Haben wir schon mal über Dr. Who geredet?
Erste Folge. Wir haben es geschafft, Dr. Who reinzubringen.
Yeah, ich bin gut. So, und jetzt haben wir es auch geschafft.
Jetzt haben wir es auch geschafft, Dr. Who wieder reinzubringen.
Ist das schön. Aber ich finde auch, mit Dr. Who kann man aufhören.
Ja.
Also Dr. Who soll nie aufhören, aber ein Podcast kann man damit aufhören. Das ist schön.
Gut, dann.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
In 14 Tagen.
Hoffentlich.
Und viele Grüße an Daniel und Christian.
Ja.
Ja, schreibt uns bitte. Und falls sich sonst noch jemand motiviert fühlt, uns zu widersprechen und zu kritisieren.
Ja, das darf man gerne machen.
Ja.
Ja.
Halten wir glatt aus.
Ja.
Wir lernen nämlich da dran. Ja.
Ich finde, unsere Podcasts sind doch passen noch zum Thema Plotten oder Nicht-Plotten, wo wir bisher ja auch die Nicht-Plotting-Strategie beim Podcast benutzen. Mhm. Wir haben bisher noch nie einen Podcast geplant.
Das zieht sich durch alle Lebensbereiche, von E-Mail-Schreiben über Bücher schreiben bis zu Podcast-Veranstalten. Wir haben so eine grundsätzliche Idee, worüber würde ich denn mal gerne reden und dann schauen wir, was passiert.
Genau, wir sind der Nicht-Plot-Podcast.